Jesus ist auferstanden. Genau, Jesus ist auferstanden. Und das ist auch das, was wir hier lesen können. He is risen, er ist auferstanden. Das ist der Inhalt dessen, was wir an Ostern feiern. Ich begrüße euch zur Predigt, alle, die jetzt hier sind, und wir danken dem Herrn. Wir wollen einfach nochmal, ich möchte einfach noch beten. Danke, Herr, dass du auferstanden bist. Danke, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen öffnest und dass du uns ja, für die Botschaft bereitest und dass jeder etwas mitnehmen kann. Wir preisen dich dafür. Amen. Ostern. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen und ich habe einen sehr schönen Satz gefunden. Was bedeutet Ostern? Ostern ist der Tod des Todes. Dem Tod den Tod. Das ist das, was wir an Ostern feiern. Wir feiern, dass der Tod fertig ist, dass er keine Chance mehr hat, dass nichts mehr, dass der Tod nichts Endgültiges mehr ist. Das ist es, was wir feiern an Ostern und dass Jesus den Tod besiegt hat. Wir haben am Karfreitag abends uns hier Zeit genommen, uns auf das vorzubereiten und auf das einzulassen, was Jesus da für uns getan hat. Wir sind den Weg in Stationen mitgegangen, gedanklich auch. Und es gab die Möglichkeit, auch Dinge ans Kreuz zu bringen. Dinge, die uns belasten. Dinge, die schwer vielleicht sind für uns. Und da haben einige ihre Sachen ans Kreuz getan. Ihr habt am Reingehen das Kreuz gesehen und es ist jetzt umdekoriert. Es war mit rotem Tuch, rot für das Blut von Jesus und jetzt ist es weiß. Weiß für die Auferstehung. Das sind kleine Symbole. Aber es geht darum, dass eben der Tod und unsere Vergangenheit, dass die nicht siegen. Dass Tod, Krankheit, Sünde, all das Jesus getragen hat am Kreuz. Und das haben wir symbolisch ans Kreuz gebracht. Wir haben es ihm übergeben. Und wir wollen diese Vergangenheit heute, am Ostersonntag, mit Jesu Auferstehung annehmen, dass sie vorbei ist. Dass die Vergangenheit, dass wir sie hinter uns lassen können. Dass es eben nicht das ist, was noch da irgendwo in uns rumhängt oder auf uns lastet, sondern dass Jesus uns das nimmt. Wir haben es Jesus gegeben, nehmen wir es nicht zurück, schleppen wir es nicht wieder mit weg, lassen wir es hier bei ihm. Und er nimmt es uns. Ich habe eine Passage gefunden, in der die bezeugt wird, dass es die älteste und das wichtigste Auferstehungszeugnis des Neuen Testamentes ist. Wir schauen uns in dem ersten Korinther Brief von Paulus, also den Brief von Paulus an die Korinther, das, was er über die Auferstehung geschrieben hat. Und wir schauen uns das jetzt mal näher an. Es geht los. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen, schreibt Paulus. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Was bedeutet das in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift? Dass es vorausgesagt wurde, vom Propheten Jesaja im 53. Kapitel. In den Versen 4 bis 10, die lesen wir jetzt nicht extra. Könnt ihr zu Hause machen, wenn ihr möchtet. Jesaja 53. Und dann geht es weiter im 4. Vers vom 15. Kapitel des Korintherbriefs, des 1. Korintherbriefs. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Paulus betont das, dass es vorausgesagt wurde. Und ihr seht die Stelle, auf die er sich bezieht, auf den Psalm 16, den 10. Vers, schauen wir uns später noch an. Es ist ihm wichtig, dass das in der Heiligen Schrift schon voraus angekündigt wurde, prophezeit wurde und er diese Prophezeiung und Jesus diese Prophezeiung erfüllt hat. Als der Auferstandene hat Jesus sich Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Das war zur Zeit der Verfassung, als Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und da wollte er ganz bewusst darauf hinweisen, dass die Zeugen, dass so viele Zeugen Jesus gesehen haben. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Auferstehung Jesu das bestbezeugte Ereignis der Antike ist. Und es geht weiter. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Und als letztem von allem hat er sich auch mir gezeigt, Paulus. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Das hat er darauf bezogen, dass er die Christen am Anfang, diejenigen, die Jesus nachgefolgt sind, am Anfang verfolgt hat, bis zum Tod. Er war mitverantwortlich, dass Stephanus getötet wurde, weil er an Jesus glaubte. Schauen wir nochmal in die Schrift rein, in den 16. Psalm, den Vers 10. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Und das ist an Jesus geschehen. Er wurde nicht im Totenreich gelassen und er ist nicht dort geblieben. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf uns? Ein bisschen weiter hinten im Korintherbrief geht Paulus weiter darauf ein, ab dem 20. Vers. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten aufgestanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht, weil wir zu Christus gehören. Er bezieht sich auf Adam, durch den die Sünde in die Welt kam. Die Sünde, die Trennung von Gott. Und getrennt von Gott gibt es nach dem irdischen Leben, wenn man dann gestorben ist, kein Leben. Aber verbunden mit Christus, das, was Paulus ausdrückt hier, verbunden mit Jesus, wenn wir an ihn glauben, dann werden auch wir nicht im Tod bleiben, sondern wir werden die Auferstehung haben, dass durch Jesu Tod die Auferstehung der Toten für die Gläubigen da ist. Es ist eine schwierige Materie, daran das alles so theologisch nachzuvollziehen. Und es gibt zwei Passagen, die mir aufgefallen sind in den Berichten im Lukas-Evangelium, wo es dann darum geht, dass Jesus den Jüngern erschienen ist und später dann ist er zweien, die noch ganz verzweifelt waren, die das nicht alles glauben konnten, auf dem Weg nach Emmaus gegangen sind. Und da ist er ihnen erschienen. Und dann lesen wir diese Passagen, die doch ähnlich sind. Im Lukas 24, ab Vers 25. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen durch die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Ach, wäre man da gerne Mäuschen gewesen. Oder dann bei den zwei Emmaus-Jüngern und eröffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Auch ihnen öffnete er das Verständnis für die Heilige Schrift. Zu der Zeit war das, was da mit Heiliger Schrift bezeichnet wurde, das, was wir heute als Altes Testament kennen, den ersten Teil der Bibel. Und dann, ab dem, wo es mit Jesus losgeht, das ist das Neue Testament. Und da merken wir, da weht ein ganz anderer Wind, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber es ist so, es ist nämlich der Wind des Heiligen Geistes, auf den Jesus seinen Jüngern versprochen hat. Nach der Auferstehung hatte Jesus mit Petrus noch was zu klären. Er wollte den Petrus nicht in dieser Situation lassen. Was war geschehen? Petrus hatte im Vorhof oder im Hof des Tempel hohen Priesters, wo es darum ging, wo Jesus die Verhandlung gegen Jesus, diese Scheinverhandlung geführt wurde, da sagten dreimal Menschen, dich kenne ich doch, du gehörst doch auch zu dem. Und er sagte dreimal, nein, ich nicht. Da täuscht ihr euch, ich war es nicht. Und er flucht sogar und rennt weg. Und dann kommt Jesus wieder und Petrus, ich bin da gar nichts. Also der Petrus war ja derjenige, der immer vorangegangen war. Und jetzt auf einmal war er kaputt. Da war nichts mehr. Er konnte nicht. Hat sich unwürdig gefühlt. Er konnte auch nicht, hätte auch nicht seine Führerrolle unter den Aposteln weiter halten können oder behalten können oder so. Das war ihm alles, weil er hatte ja Jesus verraten. Nein, das geht nicht. Und da gibt es dieses Gespräch am See Genezareth, wo Jesus und Petrus miteinander reden. Schauen wir ins Johannesevangelium im 21. Kapitel ab dem 15. Vers. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Diese dreimalige Frage von Jesus, die geht eben darauf ein, auf das dreimalige, wo Petrus Jesus verleugnet hat. Und das Interessante, Jesus fragt zuerst nach der Beziehung. Jesus fragt zuerst, Petrus, liebst du mich? Und dann kommt der Auftrag, sorge für meine Schafe. Und es geht sogar noch weiter. Im Vers 18, ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass er durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart, dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Noch ein Auftrag. Folge mir nach. Hier ist das Deutliche, dass Petrus von Jesus geliebt wird und wieder vollständig eingesetzt wird aus der Beziehung heraus, dass Petrus Jesus liebt. Diese Begegnung, die Petrus mit Jesus hatte, die hat dann dazu geführt, dass er der wurde, über den wir ja dann später auch noch lesen können, dass das alles auch über ihn niedergeschrieben wurde. Und dass er zum Beispiel, er hat auch einen Brief geschrieben, den Petrusbrief, und der auch ins Neue Testament aufgenommen wurde. Also, Petrus wurde von Jesus dahin gebracht, dass er das tun konnte. Schauen wir jetzt nochmal auf die Auferstehung. Die Vergangenheit, so wie Petrus es gehabt, wie es bei Petrus auch gewesen ist, die Vergangenheit ist für ihn vorbei gewesen. Er durfte nach vorne schauen, sich in der Beziehung zu Jesus, die wurde gestärkt. Er wurde wieder eingesetzt. Er wusste, Jesus liebt mich auch. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ach da, sorry. Unabhängig von der Situation, was geschehen ist, auch wie es uns geht, dürfen wir wissen, dass wir nicht am Alten festhalten, sondern nach vorne schauen dürfen. Wir schauen jetzt in den Philipperbrief nochmal hinein zum Abschluss. Und zwar ab dem Philipperbrief im Kapitel 3, ab dem Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde, schreibt Paulus. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht so, dass ich all das schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Wie auch immer unsere Situation ist, wie auch immer deine Situation ist, heute am Ostersonntag werden wir aufgerufen, daran zu denken, dass Jesus eben nicht am Kreuz geblieben ist, sondern dass er aus dem Grab auferstanden ist und dass er das, was wir ihm übergeben, dass er das auch im Grab lässt und dass wir nach vorne schauen können. Lass uns den auferstandenen Jesus mit nach Hause nehmen. Also das Wissen darum, dass Jesus auferstanden ist und dass das, was wir ihm übergeben haben, dass das auch dort ist, dass es am Kreuz bleibt und dass es nicht und im Grab und dass es uns nicht weiter belastet. Wir dürfen uns von ihm einladen lassen. Und wenn Sie oder du Jesus noch nicht so gut kennen, es gibt die Möglichkeit, wir singen jetzt noch ein Lied und es gibt die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen, vielleicht auch nach vorne und wir können darüber sprechen. Und wenn du irgendwas hast, was in der Vergangenheit ist, wo du merkst, ich kann das nicht loslassen, lass es los. Gib es Jesus am Kreuz und schau nach vorne zusammen mit ihm, denn Jesus ist auferstanden.